Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie.
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 Ob geschichtlich oder brandaktuell.
Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen
beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
Viva Anarchie!
Im September 2016 fand in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus statt. Die sogenannte Alternative für Deutschland erreichte dort 14,2%. Wir haben das zum Anlass genommen, um eine Reihe zu verschiedenen rechten Akteuren in und um Berlin zu starten. Im ersten Teil haben wir mit zwei MitarbeiterInnen des antifaschistischen Pressearchivs und Bildungszentrums APABITS über ihre Recherche zum Netzwerk der AfD Berlin gesprochen.
Von der AfD Berlin haben wir alle schon mal gehört. Ihr habt jetzt vor einer Weile einen längeren Recherchebeitrag über die AfD Berlin veröffentlicht. Ich wollte erstmal fragen, wo kommt denn die AfD Berlin überhaupt her? Was ist so die Geschichte von der Partei hier in Berlin?
Also zum Berliner Landesverband der AfD lässt sich sagen, dass er eigentlich ähnlich heterogen zusammengesetzt ist wie andere Landesverbände der Partei. Auch, es gibt sehr unterschiedliche politische Vorgeschichten der Mitglieder der Berliner AfD. Also viele sind ehemalige CDU- und FDP-Mitglieder, die ihre Partei verlassen haben, weil sie sagen, sie hätten eine, also im Beispiel der CDU, eine Sozialdemokratisierung erfahren. Wir haben aber auch vereinzelt Mitglieder ehemals der Linkspartei, von der Piratenpartei oder auch Mitglieder von extrem rechten Kleinstparteien oder rechten Kleinstparteien, wie beispielsweise die Partei Die Freiheit, die ja auch in Berlin entstanden ist 2006 rund um diesen Moscheebau-Konflikt in Berlin-Pankow, oder der Bund Freier Bürger, Pro Deutschland, also relativ heterogen in dem Sinne, und es zeigt sich ja auch im Berliner Wahlprogramm. Als wir das Berliner Wahlprogramm das erste Mal in der Hand hatten, haben wir schon gedacht, okay, es liest sich wesentlich moderater als das Wahlprogramm beispielsweise aus Sachsen-Anhalt, wo eine viel schärfere Sprache auch verwendet wird. Deswegen ist es uns auch so wichtig, im Rahmen unserer Arbeit eben nicht nur so das geschriebene Wort sozusagen zu betrachten, sondern auch das Gesprochene. Also wir dokumentieren ja Veranstaltungen extrem rechter Akteure im öffentlichen Raum. Und da haben auch mehrere Wortbeiträge auch von AfD-Funktionären gezeigt, dass sie sich eben auch am gesprochenen Wort messen lassen müssen und dass man da eben auch deutlich völkisch-nationalistische Inhalte hat, die sich erstmal nicht so deutlich im Wahlprogramm zeigen. Ein weiterer Zusammenhang, damit es jetzt nicht vergessen wird, es gibt natürlich auch etliche Menschen, die in der AfD Berlins aktiv sind, die vorher überhaupt nicht parteipolitisch gebunden waren oder die im vorpolitischen Raum aktiv sind, wie zum Beispiel in Burschenschaften, da kommen wir später, denke ich, nochmal zu.
Also einfach anderen extrem rechten Organisationsformen neben der Parteiförmigkeit allgemeiner, dann auch noch Vereine oder andere Organisationsformen.
Ihr habt das jetzt schon so kurz angesprochen, die Berliner AfD und zum Beispiel die AfD in Sachsen-Anhalt. Wie ist denn der Berliner Flügel in der Gesamtpartei, also deutschlandweit, einzuordnen?
Ist, glaube ich, schwierig, von einem konkreten, expliziten Berliner Flügel zu sprechen, sozusagen. Denn, ja, so wie es sich eben ja auch schon abgezeichnet hat, aufgrund der heterogenen Zusammensetzung, ist auch die Stoßrichtung zum Teil ein bisschen unterschiedlicher zu sehen oder zu werten, sozusagen. Aber was sich durchaus auch in Berlin finden lässt, sind ganz klar schärfer rechts ausgelegte Bezirksverbände zum Beispiel, wo eine Unterscheidung zu machen wäre. Also es gibt herausragende Beispiele, wo man so sagen kann, da haben wir einen Kreisverband oder einen Bezirksverband, der ist so auf der ganz klaren völkisch-nationalistischen Schiene, wo Leute auch widerspruchslos unterkommen, die sich offen rassistisch geäußert haben oder die auch sich an anderen Veranstaltungen der extremen Rechten beteiligen. Als Beispiel wäre da zu nennen der Bezirksverband in Lichtenberg, wo eine Person jetzt auch in die BVV gewählt wurde, also in die Bezirksverordnetenversammlung, der regelmäßig bei Bergida aufgetreten ist, Heribert Eisenhardt, namentlich. Aber ich glaube, diese Heterogenität, wie gesagt, lässt sich dann auch tatsächlich auch in den einzelnen Bezirksverbänden oder nachvollziehen. Und auch in den, wir hatten es eben auch schon mal angesprochen, die Ausrichtung des Landesprogramms. Also im Vorfeld ist ja durchgesickert sozusagen oder geleakt worden, die ganze Diskussion um die Entstehung des Landesprogramms. Und da sind Anträge auch bekannt geworden, die wir so nicht vermutet hätten, dass die in der Partei hier in Berlin überhaupt eine große Rolle spielen. Da sagen wir das Thema Abtreibung genannt, denn mit Beatrix von Storch sitzt eine christliche Fundamentalistin und sogenannte Lebensschützerin im Landesvorstand oder als Vorsitzende. Und dieses Thema ist aber eher zurückhaltend im Landesprogramm, ob nur vermerkt oder angesprochen. Und es gab einen Antrag im Vorfeld bei der Entstehung des Landesprogramms, wo wir gedacht haben, das ist ja fast eine progressive Forderung oder ein progressiver Antrag, der da eingeht. Aber das sind dann auch immer nur so Einzelbeispiele, die sich da so finden lassen. Was definitiv auch für den Berliner Landesverband nochmal zu betonen wäre, ist eine Veränderung im letzten Jahr. Denn es gab im Januar 2016 eine Neuwahl des Landesvorstands. Und mit dieser Neuwahl gab es eben eine sehr viel stärkere Ausrichtung nach rechts, sozusagen. Also bis zu diesem Zeitpunkt war es eher eine unauffällige Landesführung der Partei, hat sich eigentlich kaum wahrnehmbar in der Öffentlichkeit geäußert überhaupt. Und wenn ja, war es auch jetzt nicht so polterig sozusagen wie in anderen Landesverbänden oder auch auf Bundesebene. Und mit der Wahl des neuen Vorstands unter eben Beatrix von Storch und Georg Pazderski, der jetzt auch als Spitzenkandidat und ins Abgeordnetenhaus gewählt wurde und da jetzt auch Fraktionsvorsitzender ist, gab es eine sehr viel stärkere Ausrichtung nach rechts durchaus.
Ja, wie ist denn der Berliner Landesverband generell überhaupt in die rechte Szene in Berlin einzuordnen? Welche Rolle spielt er da?
Ich finde es da wichtig, nochmal einen Blick darauf zu werfen, dass sich sowohl die rechte Szene in Berlin, aber auch bundesweit in den letzten Jahren stark verändert hat. Also mit den Mobilisierungen von Pegida, aber auch schon früher mit in Berlin war es ablesbar mit der großen Bürgerversammlung in Marzahn-Hellersdorf, die dominiert wurde von rassistischen und asylfeindlichen Sprechchören und auch von organisierten Neonazis. Die Lichtelläufe in Schneeberg, das sind so frühe Anzeichen, und dann aber eben auch dann mit seit 2 Jahren den Pegida-Demonstrationen in Dresden, dass sich in anderer Form auch in Berlin zeigt, dass dieses Spektrum, was heute für extrem rechte Position, also nationale Souveränität, asylfeindliche Position, eine Pro-Putin-Haltung, also Putin als außenpolitischer Partner gegen die USA, was da auf die Straßen geht, dass es nochmal wesentlich heterogener ist als klassische Neonazi-Aufmärsche, die wir davor erlebt haben. Das heißt, wir haben ein ganz neues Protestmilieu, weswegen wir in unseren Veranstaltungen auch immer von einer rechten sozialen Bewegung sprechen, die wir gerade erleben. Und das zeigt sich eben auch in Berlin, dass dort ein sehr heterogenes, rechtes Protestmilieu auf der Straße ist. Von, am Beispiel der Merkel-muss-weg-Aufmärsche beispielsweise, also von Blood-in-Anna-Strukturen tatsächlich, des verbotenen Blood-in-Anna-Netzwerkes, 2000 verboten, bis hin zu eben auch einzelnen Akteuren des AfD-Rechtsaußenspektrums. Also da sind alle sozusagen, sie können sich einigen auf dieses Motto, Merkel muss weg, eben aufgrund der Position, dass sie sagen, wir wollen keine Migration nach Deutschland, das deutsche Volk solle ausgetauscht werden, also diese These vom großen Austausch, die man ja auch im Neonazismus findet, mit dem sogenannten Volkstod oder der Volkstodkampagne. Und in diesem Kontext ist ja auch die AfD groß geworden in den letzten Jahren, und so, denke ich, muss sie auch eingeordnet werden im Berliner Raum. Also dass sie dort sich auch mit diesem Spektrum auf der Straße gemein macht und auch keine Abgrenzung vollzieht und dass diese außerparlamentarische Bewegung auf der Straße eben auch der AfD in die Parlamente verholfen hat. Davon ganz abgesehen gibt es unterschiedliche Positionen auch von anderen extrem rechten Organisationen zur AfD, also für klassische Neonazis, Neonazi-Strukturen ist die AfD als politisches Standbein überhaupt nicht attraktiv. Es gibt auch vereinzelte Abgrenzungen, zum Beispiel von der Bürgerbewegung Marzahn, die können mit der AfD überhaupt nichts anfangen. Oder auch von der NPD, die sich immer wieder auch von der AfD abgegrenzt hat und nach der Berliner Wahl die AfD auch mit dafür verantwortlich gemacht hat, dass sie so schlecht abgeschnitten hat. Dann Pro Deutschland ist nochmal ein anderer Fall. Pro Deutschland hat schon mit Manfred Rus, dem Bundesvorsitzenden von Pro Deutschland, relativ früh auch erkannt, dass die AfD eine ganz andere Chance hat als bisherige Kleinstparteien am rechten Rand. Und sie haben im Berliner Wahlkampf ja dazu aufgerufen, die Zweitstimme Pro Deutschland zu geben und damit indirekt natürlich auch die Erststimme der AfD. Indirekte Wahlempfehlung, würde ich sagen, auch wenn es so nicht explizit gemacht wurde. Und ja, wie gesagt, zu den asylfeindlichen Mobilisierungen in Berlin wie Bergida oder den Merkel-Muss-Weg-Demonstrationen habe ich ja schon was gesagt, dass da das komplette Rechtsaußenspektrum dort vertreten ist, bis hin eben zu den Rechtsaußen innerhalb der AfD. Und dieses Bündnis, darüber haben ja nicht nur wir geschrieben, sondern auch andere Medien in Berlin, scheint der AfD auch nicht zu schaden. Das ist ja nicht nur in Berlin so, das ist ja auch in anderen Städten so, dass es diese Bündnis auf der Straße gibt.
Vielleicht auch nochmal als Ergänzung dazu, weil das bei dem Part davor eigentlich auch noch ein Punkt hätte sein können. Es wurde ja eben das Thema Bergida oder Bergida genannt. Ne? Da gibt es einzelne Personen, die sich da auch beteiligen, durchaus. Und gerade Bergida hier in Berlin ist ja ein Sinnbild dafür, wie die unterschiedlichsten Leute aus dem extrem rechten Spektrum auch langfristig und dauerhaft gemeinsame Sachen machen können. Und da gibt es natürlich dann auch, muss man dann sagen, sind diese Kontakte da, die werden dann auch gepflegt von einzelnen Personen zumindest, da wieder maßgeblich mit der Person Heribert Eisenhardt. Aber eine weitere Struktur, die da zumindest am Anfang auch mit auftauchte, die zwar jetzt hier in Berlin auch nicht eine große Rolle spielt sozusagen, aber eine Person innerhalb der Berliner AfD da zumindest auch eine Vergangenheit hat, ist die German Defense League. Und da in Person, Kai Nerstheimer, auch im Berliner Bezirksverband in Lichtenberg, der ja in der Vergangenheit durchaus aufgefallen ist, als Aktiver eben in diesem Milieu der German Defense League. Und gerade jetzt hier in Berlin auch in der Presselandschaft und auch darüber hinaus im Zuge der Wahlen von sich reden gemacht hat. Denn er ist als Direktkandidat ins Abgeordnetenhaus gewählt worden, dann aber aufgrund seiner offen rassistischen und homophoben Äußerungen oder eher explizit schwul- und lesbenfeindlichen Äußerungen ins Stolpern geraten sozusagen und ist jetzt nicht mehr Fraktionsmitglied. Er ist aber immer noch Parteimitglied und ist auch immer noch im Vorstand der Partei in Lichtenberg sozusagen. Und das finde ich ist auch nochmal so bezeichnend für einen Umgang der Partei mit Leuten in ihren eigenen Reihen, mit Kontakten in andere extrem rechte Strukturen auch hier in Berlin.
Genau, ich würde gerne nochmal kurz was ergänzen zu der Frage Rechtsruck in Berlin, auch sehr aktuell. Das Beispiel Pazderski als Vorsitzender des Berliner Landesverbandes seit knapp einem Jahr mittlerweile, und es wurde ja vorhin schon kurz erwähnt, dass mit diesem Wechsel an der Führungsspitze des Landesverbandes eben auch ein Rechtsruck einhergegangen ist. Pazderski war eher längere Zeit ein unbeschriebenes Blatt, hat dann aber im Wahlkampf sich sehr stark gemacht, zum einen für das Thema innere Sicherheit, hat dort auch immer wieder wiederholt, der Bürger fühle sich nicht mehr sicher. Und hat dort eben eine Politik betrieben, die ja neuerdings auch so als sogenannte postfaktische Politik beschrieben wird. Also er sagt, Perception is reality, Perception, Wahrnehmung ist Realität. Es geht gar nicht mehr um Fakten oder Daten, sondern um ein Sicherheitsgefühl, wo sie natürlich Öl ins Feuer gießen, anstatt sozusagen da eben auch anders zu agieren. Und aktuell ist Pastersky gerade mit einem ja Thesenpapier, Themenpapier innerhalb der Partei unterwegs, wo er sich unter anderem für die Abschaffung des Asylparagraphen im Grundgesetz einsetzt, was nochmal deutlich über die Forderungen sowohl im Berliner Wahlprogramm als auch im Bundesprogramm hinausgeht. Und das ist so ein bisschen ein Beispiel dafür, wie sie auch immer weiter versuchen, an dieser Schraube nach rechts zu drehen. Und es lässt sich an der Person Pazderski, denke ich, ganz gut auch aufzeigen, zum Beispiel.
Ein paar Verbindungen sind da jetzt schon durchaus angeklungen. Ich würde jetzt thematisch ein bisschen umschwenken hin zu eurer Recherche und dann noch ein paar Fragen zu stellen. Zum Ersten interessiert mich so die neue Rechte. Die scheint ja in Berlin gerade im Aufwind zu sein. Wenn man so die identitäre Bewegung anguckt, die haben einige Aktionen gemacht, auch durchaus auf dem Brandenburger Tor mit sehr viel Sichtbarkeit. Ne? Und welche Verbindung gibt es denn da zwischen der Berliner AfD und den Identitären?
Neben sehr viel inhaltlichen Überschneidungen gibt es einfach auch konkret personelle Überschneidungen, die man an einzelnen Personen benennen kann. Eine der herausragendsten, denke ich, dabei ist die Person Yannick Bremer. Er ist für die Berliner Identitären eine der wichtigsten und aktivsten Personen und gleichzeitig Schatzmeister der Jungen Alternative, also der Jugendorganisation der AfD hier in Berlin. Dann eine weitere Person, die da auch zu benennen wäre, ist Jörg Sobolewski. Jörg Sobolewski ist aktiv im Bezirksverband in Steglitz-Zehlendorf. Das ist einer der aktivsten und größten Bezirksverbände, sogar der aktivste und größte. Und auch einer, der als dezidiert rechtsnationalistisch einzustufen wäre. Jörg Sobolewski ist ohnehin eine sehr umtriebige Person, was so dieses Spektrum der neuen Rechten angeht. Er ist vor einigen Jahren auch als Aktivist der identitären Bewegung in Erscheinung getreten, auch bei einer entsprechenden Störaktion, einer Veranstaltung oder dem Versuch. Und er ist Sprecher der Burschenschaft Gotia, eine der wenigen hier in Berlin aktiven Burschenschaften überhaupt. Und die Gotia ist auch tatsächlich dem, dezidiert rechts oder sogar extrem recht ausgerichteten Teil der Burschenschaften zuzuordnen. Die sind im Dachverband der Deutschen Burschenschaft organisiert. Und ja, die Deutsche Burschenschaft hat sich vor einigen Jahren gespalten, sozusagen. Und da ging es um eine Diskussion um den sogenannten Arier-Nachweis. Also eine dezidiert völkisch-nationalistisch-rassistische oder rassistisch geführte Diskussion, wo jetzt nur noch der Teil im Dachverband der Deutschen Burschenschaft organisiert und auch miteinander verbunden ist, der diesen Arier-Nachweis nicht ablehnen wollte, sozusagen, oder daran festhalten wollte, um das deutlicher zu machen. Ja, die Gotia ist in diesem Dachverband nach wie vor organisiert und nicht nur das, in diesem Jahr, das ist nach dem Rotationsprinzip, steht die Burschenschaft Gotia derzeit der Deutschen Burschenschaft vor und Jörg Sobolewski ist damit eben nicht nur Sprecher der Burschenschaft Gotia zu Berlin, sondern auch Sprecher der Deutschen Burschenschaft. Das heißt, er hat gerade in diesem tatsächlich, in diesem vorpolitischen Raum, so wie wir es vorhin ja benannt haben, mit eben anderen Organisationsformen, die unserer Meinung nach auch als ganz klar extrem rechts zu bezeichnen wären, spielt er eine relativ zentrale Rolle. Jörg Sobolewski, wie gesagt, ist im Bezirk Steglitz-Zehlendorf für die AfD aktiv und ist jetzt gerade auch vor wenigen Wochen bei der Neuwahl des Vorstands für die Junge Alternative auch nochmal mit in den Vorstand gewählt worden, als Beisitzer, soweit ich weiß. Das können wir aber auch nochmal nachschauen. Das heißt, das ist auch eine Person, wo genau diese konkreten personellen Verbindungen gerade ins neurechte Milieu oder ins Milieu der neuen Rechten sehr, sehr deutlich werden.
Ihr habt vorhin schon im Zuge der Senatswahl auch von der NPD gesprochen, die ja sich durchaus in einem Konkurrenzverhältnis zur AfD befindet. Gibt es da trotzdem Kontakte und wie sehen so Kontakte in so die Kameradschaftsszene aus, was jetzt irgendwie ja noch eine andere Sache ist?
Ich glaube, das lässt sich recht kurz beantworten. Konkrete personelle Überschneidungen gibt es da nicht. Also wir haben im Berliner Landesverband keine Leute bei der AfD, die vorher bei der NPD aktiv gewesen wären oder die vorher in Kameradschaften aktiv gewesen wären, nach unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es gibt auch nicht so Beispiele, wie das beim Landesverband in Saarland zum Beispiel ja der Fall war. Das ist eine sehr, sehr enge kooperative Nähe zwischen der AfD und der NPD oder einem dezidiert neonazistischen Spektrum gibt. Was wir aber auch in Berlin vorfinden, ist, wir hatten das vorhin an, oder ja, das ist ja schon angedeutet, im Rahmen dieser Demonstration der Aufmärsche, Merkel muss weg, Bergida, wo ein sehr heterogenes, extrem rechtes bis neonazistisches Milieu zusammenkommt, man da auch widerspruchslos zusammen agiert und auf die Straße geht. Das passiert. Und es lässt sich an Einzelpersonen, hier auch wieder die Person Heribert Eisenhardt zu nennen, also lässt sich belegen, dass es auch nochmal einen Schritt weitergehen kann. Und zwar gibt es bei Eisenhardt den Beleg, dass er im April diesen Jahres an einer dezidiert neonazistischen Demonstration teilgenommen hat. Also nicht eine Demonstration, wo auch Nazis waren, sondern eine ganz klare Nazi-Demo. Und er hat sich damit eingereiht und hat daran teilgenommen. Sowas finden wir dann auch, das sind aber Einzelbeispiele tatsächlich, also für Berlin zumindest.
Wie sieht's denn aus mit so Publikationen wie Junger Freiheit, 1%, Kompaktmagazin, ne, und was da halt so an Thinktanks dranhängt, also Institut für Staatspolitik, Bibliothek des Konservativismus?
Ja, das sind natürlich alles Publikationen oder auch Organisationen, die es größtenteils schon seit vielen, vielen Jahren gibt, viel länger als die AfD, und die jetzt nun mit dieser rechten sozialen Bewegung auf der Straße und mit dem Erfolg der AfD auch sozusagen mitschwimmen, gleichermaßen diesen Erfolg auch in ihren Kreisen hochschreiben, sich da auch ein neues Publikum, ein neues Leserinnenpublikum erschließen. Aber auf der anderen Seite gibt's da durchaus auch unterschiedliche Bewertungen. Es gab zum Beispiel zwischen der Jungen Freiheit, die, ich meine, Alexander Gauland hätte das gesagt, wenn man die AfD begreifen will, soll man die Junge Freiheit lesen, also quasi das Hausorgan der AfD ist auf inhaltlicher Ebene, also zwischen der Jungen Freiheit und dem Institut für Staatspolitik. Da gab es schon unterschiedliche Einschätzungen zur AfD, wo die Junge Freiheit eben sehr stark eben parteipolitisch auch argumentiert hat und gesagt hat, wir brauchen im parteipolitischen Raum eine Alternative rechts der CDU, und das Institut für Staatspolitik beispielsweise mit Götz Kubitschek eher auf diesen metapolitischen Raum gesetzt hat und sagt, wir dürfen uns nicht zu sehr diesem System quasi anklüngeln mit dieser Parteipolitik, sonst laufen wir eben auch Gefahr, zu sehr dem Mainstream quasi zuzuarbeiten, sondern es braucht immer auch ein Außen. Das sind so Differenzen, die sich da auch finden lassen, aber grundsätzlich lässt sich schon sagen, dass die AfD von auch diesen publizistischen Spektren, nenne ich es jetzt mal, durchaus begrüßt wird, auch von der Kompakt. Also ganz am Anfang hat schon der Pankower Bezirksverband 2014 eine Veranstaltung mit dem Kompaktmagazin, mit Jürgen Elsässer, veranstaltet. Mittlerweile haben wir da auch Überschneidung, also bei Kompakt, dass beispielsweise Poggenburg von der AfD in Sachsen-Anhalt regelmäßig dort spricht. Jetzt kürzlich war ja auch die Kompaktkonferenz in Berlin, vor wenigen Wochen erst. Und da fällt aber schon auf, dass da Funktionäre der Berliner AfD keine Rolle spielen, sondern dass da eben auch erneut André Poggenburg spricht. Also da gibt es, glaube ich, auch so ein bisschen Scheune noch da von, würde ich sagen, zumindest ist meine Einschätzung vom Berliner Landesverband, weil das Kompaktmagazin inhaltlich ja schon nochmal eine andere Nummer ist als die Junge Freiheit, sozusagen in Bezug auf Verschwörungsideologien, Antisemitismus, in Bezug auf dem Anti-Amerikanismus, der dort eine Rolle spielt, eine ganz klare. Und als letztes Projekt, die 1%, das ist natürlich ein expliziter Zusammenschluss dieser verschiedenen Spektren, also von Götz Kubitschek, von Jürgen Elsässer von Kompakt und Till Schneider von der Patriotischen Plattform der AfD. Das ist jetzt nichts, was auf Berliner Ebene eine gesonderte Rolle spielt, aber wo wir eben auch sehen, dass die AfD auch ja ganz gezielt Bündnis eben eingeht mit dieser 1% Bewegung, nennen sie sich, glaube ich, auch, um da eben auch im sogenannten vorpolitischen Raum eben kampagnenfähig zu sein, Gelder zu sammeln oder auch sowas wie eine Verfassungsbeschwerde zu starten. Es gibt ja dort den Staatsrechtler Schachtschneider, der Anfang des Jahres eine Verfassungsbeschwerde in Bezug auf Angela Merkels Grenzöffnung eingebracht hat. Und das ist aber vom Verfassungsgericht abgewiesen worden ohne Begründung. Aber das sind so Sachen, wo dann auch gerne mal kooperiert wird. Und diese Kooperation gibt's auch ganz unter einem Label sozusagen. Ist aber für Berliner, ja, auf der Berliner Ebene erstmal nichts Spezifisches, sage ich mal, was da jetzt zu nennen wäre.
Ergänzend wäre mir noch eingefallen, also Kompakt haben wir ja gerade schon gehört, ist ein für dieses Milieu sehr, sehr wichtiges Magazin durchaus, aber es gibt da möglicherweise gerade, ja, so unsere Beobachtung, vielleicht noch so eine gewisse Scheu, denn ohne Zweifel gäbe es Leute, die da inhaltlich eigentlich auch genau in die Kerbe schlagen. Ne, und auch genau so, wenn wir das gesprochene Wort hinzuziehen, wie wir das vorhin ja auch gesagt hat, wenn wir auf den Kundgebungen genau zuhören, hinterher die Reden transkribieren, dann sagen wir, ja, könnte eigentlich auch ein Interview in der Kompakt geben. So. Was mir gerade eben erst noch eingefallen ist, was dagegen allerdings relativ erstaunlich meiner Meinung nach ist, dass diese Scheu oder diese Abgrenzung gegenüber der zuerst scheinbar nicht da ist. Denn da gab es ich glaube jetzt in der aktuellen oder in der Ausgabe davor, ich glaube fast in der aktuellen, ein Interview mit Thorsten Weiß, dem Vorsitzenden der Jungen Alternative hier in Berlin, der jetzt auch ins Abgeordnetenhaus eingezogen ist, der dem Zuerst-Magazin ein Interview gegeben hat. Und das Zuerst-Magazin ist ganz klar als ein extrem rechtes Magazin zu bezeichnen, in dem allen möglichen Spektren der extremen Rechten ein Forum geboten wird, wo auch eine inhaltliche Lanze gebrochen wird, bis hin zur NPD, die da dann auch mal mit, also oder Positionen, die dann auch entsprechend mit verteidigt werden. Das ist ein wahnsinnig revisionistisches, bis hin fast, also ein revisionistisches und NS-relativierendes Magazin. Also da wird dann doch durchaus auch vom Berliner Landesverband mal ein Interview gegeben. Und um gleich die Frage auch noch mit aufzugreifen, weil die Bibliothek des Konservatismus ja auch schon angesprochen wurde in der Frage, ein sehr zentraler Ort für die Berliner AfD. Ganz klar. Also das ist, wenn Veranstaltungen stattfinden, die einen gewissen Rahmen haben sollen, aber jetzt vielleicht nicht für 200 Leute gedacht sind, dann finden die in der Bibliothek des Konservatismus statt. Und das ist dann auch gesetzt sozusagen, oder das ist ganz klar. Was scheint auch nie ein Problem zu sein und so ein das ist ja auf die Dauergast sozusagen. Was auch noch spannend ist, dass zumindest die Junge Alternative auch das Haus der Burschenschaft Gutia durchaus schon für interne Treffen zumindest genutzt hat. Das heißt, da schließt sich dann auch wieder dieser Kreis von den einzelnen Leuten, die dann eben nicht nur ihre persönlichen Verbindungen mitbringen, sondern eben auch das, was damit dranhängt, nämlich die Möglichkeit, tatsächlich auch infrastrukturell davon zu profitieren, dann eben auch Räume zu haben, die ihnen vielleicht an anderer Stelle eng werden, wie jetzt für die Junge Alternative auch der Stammtisch in einem Restaurant aufgekündigt wurde vor kurzem.
Ich würde jetzt nochmal umschwenken so ein bisschen zu einem methodischen Teil. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, euch die AfD Berlin so genau anzugucken?
Nee. Ich habe vorhin schon im Vorgespräch gesagt, wir hätten uns eigentlich eher die Frage stellen müssen, warum sind wir darauf gekommen, wenn wir die AfD nicht beobachtet hätten? So, denn es ist einfach unsere Arbeit. So, das ist genau das, was wir als APABITS machen. Ja, also es ist genau unsere Arbeit, sich das Spektrum der extremen Rechten anzuschauen, wo die AfD einfach auch dazugehört. So, denn die Spannweite geht so, wie es in eingangs ja auch kurz angerissen wurde, von Rechtskonservatismus bis hin zu militanten Neonazismus oder gewaltbereiten terroristischen Neonazismus. Und von daher war es auch klar, dass wir uns die AfD anschauen sozusagen und auch versuchen, sie zu dokumentieren und daraus eine Analyse abzuleiten.
Und eure Recherche, wie habt ihr das methodisch gemacht? Ist sowas für jede Person einfach machbar? Also wie geht es, kriegt man die Informationen her? Also ne, wir sind im APABITS, natürlich, da gibt es sehr viele Bilder und sehr viele Dokumente. Ihr habt schon gesagt, ihr geht zu Veranstaltungen und dokumentiert da auch. Genau, könnt ihr da noch ein bisschen mehr erzählen, wie so eine Recherche entsteht?
Es sind natürlich diverse Quellen, die jetzt für die Recherche auch eine Rolle gespielt haben. Aber es sind letztlich auch frei zugängliche Quellen. Und klar gehen wir da aber auch methodisch oder strategisch ran. Wir schauen uns eben genau die öffentlichen Quellen an. Was steht in den Publikationen, die die AfD veröffentlicht? Was posten die Leute auf den Webseiten der einzelnen Bezirksverbände oder auf den einzelnen Facebook-Seiten? Was kommentieren die Leute dann? Das ist natürlich eine schwierige Arbeit und die können wir, oder ist sehr, sehr schwierig zumindest, kontinuierlich die auch leisten zu können. Aber das ist eine wichtige Quelle. Und dazu kommt dann eben, dass wir beschrieben haben, unsere eigene Dokumentation von Kundgebungen, ne, wo wir sagen, es ist wichtig, sich die Redebeiträge dann genau anzuhören. Da wird dann eben aus einer offenen Asylfeindschaft kein Hehl gemacht. Ne, da fällt dann auch vielleicht mal eine dezidiert rassistische Äußerung. Wie Andreas Wild. So, ne, also den wir es noch gar nicht hatten. Aber okay, da fällt von einzelnen Vertretern dann auch mal eine offene rassistische Formulierung. Und hinzu kommt dann natürlich, und das ist einer der ersten Schritte bei uns natürlich, wir schauen in unseren Archivbeständen nach, gibt es da Leute, die auch schon in den letzten Jahren oder Jahrzehnten in anderen extrem rechten Organisationen, seien es Parteien, Vereine oder andere Strukturen, auch schon mal in Erscheinung getreten sind. Und klar sind wir dann da auch fündig geworden. Oder es gibt, wir haben ja auch ein paar Beispiele angesprochen, auch konkrete Beispiele, wo es heute doch genau diese Überschneidungen gibt. Sei es zu identitären Bewegungen oder zu Burschenschaften. Und ja, so haben wir auch einige gefunden oder gibt es Belege in unseren Archivbeständen für Aktivitäten von Einzelnen in der Vergangenheit in anderen Strukturen. Genau, das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil für unsere Recherche, zu der wir jetzt erstmal natürlich den einfachsten Zugang haben, aber letztlich bieten wir diesen Zugang auch anderen Leuten an, denn wir sind ein offenes Archiv und alle, die sich ernsthaft, kritisch mit dieser Thematik auseinandersetzen wollen oder die auf wissenschaftlicher Ebene dazu arbeiten, sind eingeladen, unsere Archivbestände dazu heranzuziehen und hier ihre Recherchen zu machen und sich hier ihre Belege zusammenzusuchen, hier die Primärquellen anzuschauen. Und das ist ein wichtiger Hinweis vielleicht auch nochmal.
Vielleicht eine Ergänzung dazu auch, was jetzt in der Veröffentlichung zu dem rechten Netzwerk der AfD nicht so die Rolle gespielt hat, aber was wir natürlich auch machen, ist sowas wie das Wahlprogramm der AfD Berlin zu lesen. Also auch da sozusagen, was sind Sachen, die wir da problematisch finden? Was ist ihre anti-egalitäre Programmatik in Berlin auch? Welche Stellen finden sich da? Was sind auch eigene Gegenpositionen dazu? Auch sich programmatisch eben auch mit der Partei auseinanderzusetzen, ist jetzt erstmal vielleicht nochmal eine andere Sache als so eine personelle Recherche. denke ich, ist aber auch wichtig und gehört genauso auch dazu. Und das Parteiprogramm ist ja für alle ganz einfach zu erhalten.